Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, Frau Roß-Scherer wird durch mich vertreten, da sie junge Leser werben muss. Auf Deutsch, sie hat in der Frauenklinik der Neugeborenenstation Dienst und schaut über den Tag hinaus. Wir haben uns also bei der Eröffnung dieser Ausstellung des Grundsatzes der Legislaturperioden, Eröffnung im Deutschen Bundestag, vorgenommen, der oder die älteste Abgeordnete muss ans Podium. Und da ich wahrscheinlich mittlerweile der älteste Tübinger Schriftsteller bin, habe ich in historischem Ambiente draußen schaut Isolde Kurz und Hermann Kurz, sein Buch, sein großes Buch Der Sonnenwirt, erscheint bald wieder. Sie schauen hier hinein. Ich darf eine knappe persönliche Einleitung über die Kunst und die Lust des Lebens geben. 20 Minuten, danach geht es gemächlicher zu, in der Weise von Marcel Proust. Um das Jahr 1958 mag es gewesen sein, als sich in der Tübinger Ammergasse eine nach Landesart gekleidete ältere Dame zusammen mit dem sie begleitenden ungefähr 12-jährigen Buben, ihrem Enkelsohn möglicherweise, einem ihnen entgegenkommenden Herrn mittleren Alters sich näherten. Schau, sagte die Großmutter, indem sie sich zu dem Buben herunterbeugte und dabei dem Herrn freundlich zunickte, der Mann da mit der Aktentasche, der hat das Bilderbuch geschrieben, Ilias und Odyssee, aus dem ich dir abends immer vorlese. Der Junge blickte auf und deutete auf mich. Der da, Oma, ich, das ist der Homer. Leider nicht. Ich habe nur nacherzählt, sagte ich, was Homer sich vor 3000 Jahren erdachte. Und wie machen Sie das? Die alte Dame suchte kopfschüttelnd nach einer Entschuldigung. Er ist so neugierig, der Bub. Also der ideale Leser, sagte ich. So einen wie dich können die Schriftsteller brauchen. Wohnst du weit von hier? Nein, in der Seelhausgasse gerade gegenüber. Weißt du was? Dann bring mir das Buch. Eine Autogrammstunde auf offener Straße, ob ich nicht eintreten wollte. Tee und Gutsle seien immer vorhanden. Nein, lieber hier, der Tag sei freundlich und hell, beinahe griechisch, gerade recht, um zu dritt ein Literaturgespräch zu führen, das mir über die Jahrzehnte hinweg bis heute unvergesslich geblieben ist. Ich schlug dieses Buch auf, blätterte zielstrebig, Seite 54, der einäugige Mann, natürlich der Kyklop, Schreckensbild und Bruder aller Kinder, und von dem heißt es, endlich entdeckte Odysseus im Schatten verborgen eine gewaltige Grotte. Schafe und Ziegen ruhten im Dämmer, und eine Mauer aus Steinen und geordneten Stämmen sorgte dafür, dass kein Böcklein entkam. Drinnen im Dunkel der Grotte aber weckte ein riesiger Mann, hoch wie ein Berg und breit wie ein mächtiger Kegel. Raunend befahl Odysseus den Dienern, den ledernen Weinschlauch zu bringen, denn er fürchtete sich und hoffte, das Ungeheuer mit köstlichem Wein zu versöhnen. Hastig sah er sich um in der Grotte, vergaß dabei den Kyklopen und hörte nicht auf den Rat der Gefährten, sich schnell zu entfernen und mit den Ziegen und Schafen zum Hafen zu fliehen. Plötzlich näherte sich von hinten her mächtige Schritte und der Riese erschien im Rahmen der Tür. Über den Schultern trug ein Bündel dürren Holzes, das warf er krachend ins Dunkel der Höhle. Vor Angst verkrochen sich da die Griechen im äußersten Winkel. Je länger ich las, desto mehr steigerte ich mich in der Tübinger Altstadt in eine wahrhaft homerische Begeisterung. Der Junge spornte mich an, die Großmutter stimmte in den Takt meiner Worte ein. Sie schien den Text beinahe auswendig zu kennen. Es gab kein Halten mehr. Vorleser, Souffleuse und Zuhörer wurden mit dem Kursen von Passanten umringt. Mütter hatten Mühe, ihre Kinder zum Weitergehen zu überreden. Gastarbeiter fühlten sich in heimische Zonen versetzt. Schon öffnete sich rings um die Fenster. Das Spektakel wurde immer burlesker. Homer war in Tübingen eingekehrt und der Rhapsode verzauberte die Bürger. Ein Magier? Keineswegs. Nur ein Mann, der sein Handwerk verstand. Mehr nicht. Das Buch wurde zugeklappt, die Leute verliefen sich und die drei Akteure gingen ins Haus, nicht zu Tee und Guzle, sondern zu einer Unterrichtsstunde über die Kunst des Lesens und Schreibens. Der Kyklop, der Menschenfresser und Mörder im Mittelpunkt. Mit seinen gewaltigen Händen nahm er zwei Griechen, zerdrückte sie zwischen den Pranken und schlug ihre Schädel zu Boden. Dann fraß er beide mit Haut und Haaren, spülte mit Milch hinterher, rülpste und streckte sich aus. Dann eine Seite weiter, wie abgebildet wiederum der Kyklop Polyphem, betrunken gemacht von Odysseus, der Becher entgleitet der Hand, der Riese sinkt zurück auf die Erde und der Hals biegt sich zur Seite. Lesen Sie weiter, sagte der Bub, wie Odysseus den Pfahl in die Asche stößt. Langsam glomm die Spitze im rötlichen Mantel, das Accompagnato der Großmutter, sie redete mit, dann brannte sie auf und glühte in weißlichem Feuer. Tapfer ergriffen seine kühnen Gefährten das Holz, umrannten es den Kyklopen ins Auge, während Odysseus den Stab wie einen Bohrer verwandte und die Spitze bis zu den Knochen vortrieb. Gleich einem in eisigem Wasser gehärteten glühenden Ball umzischte der Balken das riesige Auge, die Brauen versenkten und schwarze Tränen entquollen dem Fleisch. War es wirklich so? Vor 50 Jahren in der Tübinger Altstadt, der lauschende Junge, die Großmutter und der Altphilologe im schwäbisch-hanseatischen Terzett, angefeuert von dem inzwischen eingetretenen älteren Enkel, einem Gymnasiasten, Uhlan-Gymnasium, der in die Hände klatscht, wenn Polyphem auf Odysseus plumpen Scherz hereinfällt. Mein Name ist niemand, so nennen mich Vater und Mutter. Und so der wilde im Schmerz seinen Kollegen zuruft, niemand will mich ermorden, niemand ist bei mir. Erfunden, dafür verbürge ich mich, ist die Geschichte von den Homeriden in der Ammergasse keineswegs. Freilich habe ich sie in den letzten 50 Jahren, ich muss gestehen, das ist mein einziger Bestseller, das hat sich über 50 Jahre erhalten. Die anderen, der wird es bestätigen, sind weniger verkauft worden. Aber es sind immerhin jetzt weit über 100.000 Stück, jetzt im Laufe der Jahre. Ich erinnere mich sehr gut an diese Szene. Natürlich habe ich das eine oder andere Detail vielleicht ein bisschen verändert. Nicht zum Nachteil vielleicht, sondern eher einem Diktum von Bismarck folgend, der Rednern, die ihm ein Ereignis mehrfach erzählten, zu bedeuten pflegte, ihre Geschichte ist besser geworden. Gut oder schlecht, sei es drum, entscheidend ist allein, wie es mir gelang, den beiden Zuhörern meine höchst rationale und keineswegs inspirierte Arbeitsweise zu verdeutlichen, die nicht nur auf dem vorgegebenen Text, sondern, was wichtig war, auf den vorgegebenen Bildern beruhte. Das Layout stand fest, die Zeilenzahl auch. Jeder Absatz, unter Umständen sogar jedes Wort, musste eine exakt berechnete Länge haben. Wir haben auf dem Balkon gesessen und gezählt, vernahm, passt, vernommen, viel zu lang. Nochmal von vorne. Also, jedes Wort musste auskalkuliert werden, denn erst kamen die Bilder und dann der Text. Ein Privatissimum in der Ammergasse, das meinen Hörern zeigen sollte, was für Studierende eine Selbstverständlichkeit ist. Der griechische Sänger der Urbegriff von all den Autoren, der Archetypus von all den Autoren, die jetzt lesen werden, war ein Handwerker, dem Arzt und dem Schiffsbaumeister vergleichbar. Und so ist es geblieben über die Jahrhunderte hinweg bis in die Tage der Romantik hinein. Hölderlin ist zu vermuten, wäre entsetzt gewesen, hätte er mein Kolleg in der Ammergasse mit anhören müssen. Goethe hingegen keineswegs. Wenn ihm, dem Olympia, jemand einreden wollte, er habe die an den Frauenplan adressierten Gedichte mit seinem Herzblut geschrieben, antwortete, so wird berichtet, der Meister, ich schrieb alleweil nur mit der Dinten. Was bedeuten sollte, nicht gar so feierlich, lieber Freund. Wir Schriftsteller sind besonnene Leute und schätzen Leser, die uns auf die Finger sehen und mitzudenken verstehen. Ein kluger Mensch, der mir einen falschen Hexameter nachweist, ist mir lieber als ein trunkener Schöngeist. Lesen hat Jean-Paul Sartre in seinem Essay »Was ist Literatur?« gesagt, ist nicht Nachbeterei, sondern gelenkte Produktivität, Kritik, Weiterdenken, Umfigurieren. Man sollte, so Sartre, wirklich nicht glauben, das Lesen wäre ein mechanischer Vorgang und würde durch die Buchstaben beeindruckt wie die fotografische Flamme durch das Licht. Wenn der Leser zerstreut, müde, dumm, leichtfertig ist, werden ihm die meisten Beziehungen entgehen. Er wird aus dem Dunkel Sätze holen, die scheinbar aus Geratewohl auftauchen. Wenn er sich aber ganz in der Hand hat, wird er über die Worte hinaus eine synthetische Form ahnen, bei der jeder Satz nur eine Teilfunktion hat, das Thema, den Stoff, den Sinn. So betrachtet, meine Damen und Herren, dies zur Eröffnung, ist Lesen eine Tätigkeit, die im Idealfall Konzentration mit Eingebung, Begeisterung mit überlegter Erkenntnis verbindet. Nicht nur das hermetische, das dunkle Gedicht, sondern auch die scheinbar rasch eingängige Romanproduktion verlangt, wie die Philologen sagen, mehr als kursorische, also flüchtige Lektüre, statarische, von wortwörtlichem und kritischem Nachvollzug bestimmte Lesefreudigkeit ist angezeigt. Nehmen wir ein beliebiges Beispiel. Eine Passage aus Fontanes Stechlin. Den Dialog eines Mannes, der zeitlebens stolz auf seine Kniffe und Tricks war, die zu enträtseln, selbst bei sommerlicher Hitze, wie er schrieb, Aufgabe der wahren Connoisseur im Kreis der Leser ist. Zwei Damen, die Baronin Berchtesgaden und die wundersame Melusine, haben das Brautpaar Woldemar von Stechlin und seine Armgard zum Coupé begleitet. Die Hochzeitsreise kann beginnen. Reisegefährten sind ein artiger Sachse mit goldener Brille und ein Herz mit Pelz- und Juchtenkoffer, offenbar ein Internationaler aus östlichen Regionen. Als der Zug sich in Bewegung setzt, grüßen die Damen mit ihren Tüchern und dann beginnt nach kurzem Schweigen ein Gespräch, das im paradoxen Gegeneinander von Ereignis und Diktion der Entschlüsselung von Kennern bedarf, den Teilnehmern der Tübinger Lesetage zum Beispiel. Ich begreife Stechlin nicht, so die Baronin Berchtesgaden, dass er nicht ein Coupé à part genommen hat. Den mit der goldenen Brille, den nehme ich nicht schwer. Ein Sachse tut keinem was und ist er kaum eine Störung. Aber der mit dem Juchtenkoffer, es schien ein Russe, wenn nicht gar ein Rumäne. Die arme Armgard, nun hat sie ihren Woldemar und hat ihn auch wieder nicht. Wohl ihr, aber Gräfin, Sie sind verwundert, liebe Baronin, mich das sagen zu hören, und doch hat's damit nur zu sehr seine Richtigkeit. Aber Gräfin, ich verheiratete mich, wie Sie wissen, in Florenz und fuhr nach einem selben Abend bis Venedig. Venedig ist in einem Punkt ganz wie Dresden, die erste Station bei Vermählungen. Auch Ghiberti, ich sage noch immer lieber Ghiberti als mein Mann. Mein Mann ist überhaupt ein furchtbares Wort. Auch Ghiberti hatte sich für Venedig entschieden. Und so hatten wir den ganzen Alpentunnel zu passieren. Weiß, weiß, endlos. Die Damen, scheint es, beschränken sich auf den Smalltalk. Aber es scheint nur so. Das Geplauder gibt dem Romancier Gelegenheit, passen wir auf, wir Leser, zum großen Streich auszuholen und uns, wenn wir aufmerksam sind, die Pointe vorzubereiten, auf die das vermeintlich so harmlose Gespräch abzielt. Ja, endlos. Ach, lieber Baronin, wäre doch da, wär mit uns gewesen, ein Sachse, ja selbst ein Rumäne, wir waren aber allein. Und als ich aus dem Tunnel heraus war, wusste ich, welchem Elend ich entgegenlebte. Liebe Melusine, wie beklag ich Sie, wirklich teuerste Freundin und ganz aufrichtig, aber sogleich ein Tunnel am Anfang der Reise, das ist doch auch ein Schicksal. In der Tat, wir müssen uns schon sehr anstrengen bei der Lektüre. Nicht nur beim großen Homer, sondern auch beim scheinbar so unterhaltlich pläsierlichen Fontane. Da plaudern zwei Damen der guten Gesellschaft über Reisegefährten, bemessen die Länge des Tunnels, sprechen salopp daher, grad so, als führten sie ein englisches Wettergespräch, cloudy today, yesterday better, und dabei geht es um eine Vergewaltigung in der Hochzeitnacht, um eine Defloration, begleitet von Schrecken, Schande und Entwürdigung, und um das rasche Enden einer Ehe, die niemals eine Ehe war. Das Beispiel, meine Damen und Herren, zeigt, produktives Lesen verlangt, sehr genau aufzumerken und sich etwas sagen zu lassen vom Autor. Es verlangt aber auch Entschlossenheit zum Widerspruch. Das heißt, dies ist das Erste, dem Autor durch Berücksichtigung der Zeit, aus der heraus er schreibt, gerecht zu werden. Um Romane zu verstehen, heißt es in Cesare Paveses 1945 publizierter Studie, lesen muss man sich in die Epoche hineinversetzen und ihre Probleme vergegenwärtigen, muss die Sprachstile lernen und ihre Notwendigkeit auseinsehen. Man muss zu der Überzeugung gelangen, dass es Unrecht ist, einem Schriftsteller, wenn er bestimmte Tonarten verwendet, aufgrund einer vorangegangenen Lektüre, in der die Worte anders waren, zu verdammen. Bereitschaft, sich in Frage stellen zu lassen. Unter Umständen sogar ein Debakel zu riskieren, weil der Autor einen durch sein Genie, die Kraft und Überraschung der Gedanken oder durch die Doppeldeutigkeit der Dialoge erschlägt. Das ist das Erste. Und dann das Zweite. Sorgfältiges Alphabetisieren. Wer zweites Beispiel? Das Bezugsspiel der Worte Düne, Kirchhof, Waldecke nicht durchschaut, hat Effi Briest vergebens gelesen. Weil er nicht versteht, dass der Satz »Die Spaziergänge nach dem Strand und der Plantage, die Effi während Krampers in Stettin war, aufgegeben hatte, nahm sie nach seiner Rückkehr wieder auf, weil dies die raffinierte, auf Deutlichkeit verzichtende Umschreibung einer ehebrecherischen Handlung ist. Und schließlich das dritte Gebot verständigen Lesens. Sich durch Klassizität nicht einschüchtern zu lassen, sondern zu bedenken, dass wir nach Marx oder Freud, nach Auschwitz und Hiroshima Literatur anders als zuvor lesen. Ein Ereignis verändert die gesamte Rangfolge der großen Literatur. Und der Olymp der Poesie will, im Hinblick auf neue, plötzlich gemachte Erfahrungen, ständig durchmustert, der etablierte Kanon unentwegt in Frage gestellt werden. Kein Achselzucken also, angesichts der Tatsache, dass T.S. Eliot den Hamlet für misslungen ansah, oder ein bedeutender Germanist, ich habe es miterlebt, Walter Rehm, in der Vorlesung geradezu wütend wurde, wenn er Kollegen zitieren musste, die Hebbels Ernest Bernauer für ein bedeutendes Stück Literatur hielten. Der wahre Leser scheut Subjektivität nicht, sondern bringt sich mit all seinen Passionen, Präferenzen, Vorurteilen ein im Akt der Lektüre. Ein Buch, heißt es bei Martin Walser, ist für mich eine Art Schaufel, mit der ich mich umgrabe. Fremderfahrung im Sinne des Unerwarteten über sich selbst hinaussehen könnt und Distanz zum Hier und Jetzt ist der eigentliche Gewinn von Lektüre. Ein Gewinn, der es erlaubt, das Wirkliche um uns am Möglichen der Poesie zu messen – und die rigiden Tabus der bestehenden Gesellschaft mit der Vielfalt von Potenzen zu konfrontieren, die sich in der Dichtung entfalten. Fremderfahrung, es sei wiederholt, setzt ein Wechselspiel von Kritik und Entzückung voraus. Wer Dostojewski lediglich konsumiert, befindet sich in der Situation eines Reisenden, den man von einer Sehenswürdigkeit zur anderen schleppt und der besser daran täte, zu Hause zu bleiben. Wer dagegen Pascal oder Kafka in enthusiastisch-kritischem Gespräch begegnet, mag mit Sicherheit weiter im Weltraum gewesen sein als jener Kosmonaut, der sich zwischen Himmel und Erde nach dem Halbzeitergebnis seiner Dorfmannschaft im Spiel gegen das Team des Nachbarorts erkundigte. Schließlich ein letztes. So nützlich die produktive, auf Lernbereitschaft, Meditation und Dialogfähigkeit beruhende Lektüre für den Nur-Leser ist, so unabdingbar ist sie für den Schreibenden. Sie bewahrt uns auf der einen Seite vor Selbstüberschätzung und lässt uns epigonale Repetitionen vermeiden. Auf der anderen Seite aber spornt sie uns Autoren an, die Werke der Klassiker, unsere großen Konautoren zu variieren. Aeschylus contra Euripides, Joyce contra Homer, den wahren, nicht den in der Ammergasse. Die Bücher sind es, sie zuerst, die den Geist des Schriftstellers in Bewegung halten und ihn im Sinne des mittelalterlichen Bienengleichnisses, der Autor die Biene, die sich von überall holt, was sie braucht, aus dem hier und dort Gelesenen, dem Angeeigneten, Überkommenen, Umgeschmolzenen, auf den Kopf gestellten, etwas Neues und in sich Geschlossenes zu machen. Und dies, wie vor einem halben Jahrhundert, in der Tübinger Altstadt spaßhaft, spannend, belehrend, unerwartet zugleich. Ich bin sicher, meine Damen und Herren, wir werden es erleben in unserer bunten und widersprüchlichen und faszinierenden Stadt bis zum kommenden Sonntag. Vielen Dank.